Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sparks and Steps. Mein Name ist Lisa Langmantel und ich spreche mit meinen Gästen über ihren unternehmerischen Weg, den Gründungsfunken, der sie dazu gebracht hat, anzufangen und die Schritte, die sie gehen mussten, um dahin zu kommen, wo sie heute sind. Mein heutiger Gast ist Ali Malocci, der 2012 mit seinen drei Co-Foundern das Startup Watchatu gründet. Was viele nicht wissen, die offizielle Gründung 2012 ist Alis vierter Anlauf, Watchatu auf die Welt zu bringen. Diesmal ist er damit erfolgreich. Und er hat es nicht bei nur einer Unternehmensgründung belassen. 2014 startete Ali Du und 2021 ruft er die Community Future One ins Leben. Was sich durch alle drei Unternehmen wie ein roter Faden zieht, ist Alis Vision, dass jeder Mensch, der auf diesem Planeten geboren wird, die Chance hat zu entdecken, wofür er oder sie geboren ist und dann auch die Möglichkeit bekommt, das zu tun bzw. umzusetzen. Ich habe mit Ali über die unterschiedlichen Stationen auf seinem unternehmerischen Weg gesprochen und welche Vorstellungen er dabei hinter sich lassen musste, was einmal auf seinem Grabstein stehen soll und warum er das jetzt schon weiß und warum er der eigenen Regeneration einen so großen Stellenwert in seinem Leben einräumt. Wie immer, am Schluss gibt es Alis Top 3 Hands-on-Tipps für Unternehmerinnen. Viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Lieber Ali, herzlich willkommen zum Podcast Sparks and Steps.
Danke dir vielmals für die Einladung.
Du bist ja seit 2012 ins Unternehmertum übergegangen, warst vorher angestellt, hast viele, viele Jobs gemacht und bist seit 2012 Unternehmer. Wie würdest du deinen unternehmerischen Weg von 2012 bis heute 2021 und drei gegründeten Unternehmen, also einerseits Watchatu, dann hast du AliDu gegründet, mit dem du als Keynote-Speaker unterwegs bist und das dritte jetzt ganz frisch seit 2021 Future One. Wie würdest du diesen unternehmerischen Weg in drei Worten, einer Metapher, einem Lied oder einem Bild beschreiben, was dir einfällt?
Ich glaube, meine Kreativität lässt mich gerade komplett im Stich. Am liebsten würde ich ein Bild malen und dazu singen. Das fällt mir gerade beides nicht ein. Wie ich es beschreiben würde, ist, ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, wie es damals war, angestellt zu sein. Also ich hatte Panik am Anfang, ich hatte wirklich Angst, wirklich jetzt, ja, und ich habe sie nur gemacht, um diese Idee umzusetzen. Mhm. Und jetzt, wenn ich so zurückblicke, denke ich mir, hey, egal wie unsicher es quasi ist, gefühlt für andere Menschen, ich kann mir kein anderes Lebensmodell vorstellen. Oder ich könnte nur mehr jemals für jemanden wieder angestellt arbeiten, wenn diese Person wirklich das Unternehmerische in mir will. Aber wie würde ich zusammenfassen? Ich habe das Gefühl, ich bin angekommen bei mir selbst und meinen Fähigkeiten.
Okay, super. Also der Sprung ins kalte Wasser hat sich eindeutig ausgezahlt.
Sehr. Also, und es war wirklich ein Sprung ins kalte Wasser. Ich habe es mir zwar oft erträumt, ich habe auch oft Bücher gelesen zum Thema Unternehmertum und den eigenen Weg gehen. Nur dann wirklich zu sagen, hey, das ist die einzige Option, das Ding umzusetzen, war dann schon etwas, ich glaube, was mir geholfen hat, war, dass ich nicht allein war bei der Gründung. Ja, und es war wirklich ein Sprung ins kalte Wasser. Also ich kann es auch gar nicht anders erklären. Es war Wahnsinn. Ich habe mir oft echt die Frage gestellt, Ali, spinnst du? Bist du wahnsinnig? Ja. das kann nichts werden. Also habe ich mir wirklich oft gedacht, ja.
Ja, voll. Aber das passt voll gut. Vielleicht kannst du uns ein bisschen so in diese Situation mitnehmen, wo so dieser Funke übergesprungen ist oder wo dich vielleicht die Idee, sagen wir mal, bildlich ins kalte Wasser geschubst hat. Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, wie war das damals 2012, 2011?
Also unser erster Förderberater, mit dem wir danach gearbeitet haben, der hat gesagt, der kennt mich jetzt schon länger und für den war es immer klar, ich werde Unternehmer. Also der hat gesagt, das hat ihn gar nicht gewundert. Der hat immer schon gewusst, der Ali wird mal sein eigenes Ding machen. Und ihm war das mehr klar als mir. Ich habe zwar immer Bücher darüber gelesen und ja, und irgendwann mache ich was. Und ich habe aber immer Projekte gemacht in der Safe Zone. Das heißt, ich konnte immer Vollzeit angestellt sein, aber hatte immer genug noch nebenbei Zeit, um meine eigenen Sachen zu machen. Ich habe immer herumgewerkelt, immer herumprobiert. Und bei Watchatu war es auch so. Ich habe Watchatu insgesamt viermal gestartet. Dreimal habe ich es begraben müssen, weil es katastrophales Ende hatte jedes Mal. Und beim vierten Mal war es dann so, ich war Lehrer, habe nebenbei in einer Online-Agentur gearbeitet, habe das Ding wieder begonnen mal zu machen und habe plötzlich gemerkt, oh, jetzt ist was anders. Jetzt habe ich es verstanden. Es muss Video sein, es muss standardisiert sein. Ich habe plötzlich dieser ganze Market Fit, über den man so schön redet, habe ich die Jahre davor selber getestet, alleine, on my own. Habe alles probiert und plötzlich haben alle Zahnräder funktioniert. Plötzlich hat unser Matching hat plötzlich Sinn ergeben. Also all das, was ich mir in den letzten Jahren so nebenbei aufgebaut hat an Wissen, habe ich plötzlich zusammengefügt. Hatte auch ein paar Leute, die gesagt haben, ja cool, go for it. Und dann sitzt du bei deinem Steuerberater, das Gespräch werde ich nie vergessen, und ich hatte damals für Watchatur einen Dings gegründet, einen gemeinnützigen Verein. Weil da war gar nicht die Idee, da Geld zu verdienen, sondern wir wollen es einfach nebenbei machen. Gemeinnütziger Verein ist easy, mach mal. Und dann waren wir irgendwann im Fernsehen, das war 26.06.2011, hatten wir eine Website gelauncht mit 17 Videos. Oder war es 23.06. Und plötzlich am Abend waren wir quasi in den Nachrichten, in der Zeit im Bild, mit einem 2,5-Minuten-Bericht. Und am nächsten Tag haben plötzlich Unternehmen sich bei uns gemeldet, die in uns ein Modell gesehen haben, wie sie sich als Unternehmen besser platzieren können im Bewerbermarkt für junge Jobeinsteiger. Das hatte ich überhaupt nicht gedacht. Das heißt, der Markt kam auf uns zu. Und die wollten alle mit uns kooperieren. Und ich habe mir damals ein Businessmodell überlegt, spaßhalber wirklich. Ja, die Videos kosten so und so viel, eine Unternehmenspräsenz kostet so und so viel. Das war Schall und Rauch, was ich mir damals überlegt habe. Und plötzlich haben aber über 10 Unternehmen plötzlich mitgemacht. Wir hatten zugesagte Umsätze von über 100.000 Euro. Und ich werde nie vergessen, wie ich zu dem Steuerberater gehe, zum Bruno, und sage, Bruno, ich habe ja da diesen Verein gegründet. Er so, ja. Und dann sagt er, ja, und dann sage ich, du, jetzt kommt vielleicht Geld rein. Wie geht denn das? Und er hat gedacht, es kommen so ein paar Mitglieder, die so 20 Euro im Monat zahlen. Und sagte, ja, um was geht's denn? Dann erzähle ich ihm so die Idee und er sagt, ja, aber Ali, ganz ehrlich, das ist zwar nett, aber welche Firma soll dafür bezahlen? Und ich lege ihm die E-Mails hin, wo die Unternehmen gesagt haben, wenn wir starten, sind sie die Ersten und sie sichern zu, dass sie mitmachen. Und er rechnet die Summen aus und sagt, Ali, das sind über 130.000 Euro an zugesagten Umsätzen. Sage ich, ja, und was mache ich jetzt? Und er sieht mich an und sagt, ja, du musst eine GmbH gründen. Das geht gar nicht anders. Das geht nicht, Ali, das musst du machen und du musst das Vollzeit machen. Aus Erfahrung kann ich dir sagen, das geht nicht nebenbei. Und eine Woche drauf haben wir dann noch den Hansi Hansmann kennengelernt, unseren ersten Investor, und der wollte keinen Businessplan sehen, sondern gar nichts, sondern der hatte so viel Gutes gehört über uns, dass er nur zu mir gesagt hat, die Frage ist nicht, ob ich investiere, sondern nur wann und wie. Und 24 Stunden später saßen wir zusammen mit Handschlag, haben wir ausgemacht, er investiert bei uns und sagt auch nebenbei übrigens, die müsst dann halt aber eine GmbH gründen. Und wir haben sein Geld das erste Jahr gar nicht benötigt, weil wir von den Umsätzen uns echt wirklich prächtig entwickelt haben. Erst für den Ausbau Richtung Deutschland und so haben wir seine Kohle benötigt. Aber plötzlich sitzt du da und innerhalb von 48 Stunden sagen zwei Leute zu dir, naja, so wie es aussieht, musst du schon eine GmbH gründen. Und du hockst da und denkst dir, um was geht's da eigentlich? Was muss ich da machen? Okay. Und rufst so einen Anwalt an und sagst, ja, ich glaube, wir müssen eine GmbH gründen. Und der so, okay, ja. Und plötzlich innerhalb von einer Woche war klar, wir vier Founder kündigen alle unsere Jobs, die wir sonst haben, schmeißen uns voll auf das Ding drauf. Alle, die ehrenamtlich mitmachen, dort, wo es geht, stellen wir die Leute ein. Und dann haben wir plötzlich losgelegt. Wir waren von Anfang an ein Team von 6, 7 Leuten, haben vom ersten Monat an gute Umsätze gemacht. Das war so. Und erst 2 Jahre später habe ich mich in so einen WKO-Kurs gesetzt zum Thema Rechte und Pflichten von Geschäftsführern in GmbH. Also ich hatte keine Ahnung, ob wir sie uns da einlassen überhaupt.
Okay, also wirklich kaltes Wasser.
Hey, das war, ich bin dort drin gesessen und war zwischen geil, endlich darf ich mein eigenes Ding machen und hey, scheiße, ich sehe mich schon komplett unter der Brücke schlafen, Insolvenzanträge und also alle Ängste, die du so hast, was Selbstständigkeit bedeutet, waren innerhalb von 2, 3 Tagen da und ich habe wirklich nicht gut geschlafen. Also ich habe bis zur Firmengründung, auch als wir die Firma gegründet haben und unterschrieben haben, alle haben angestoßen mit Sekt, alle. Und ich war der gesagt hat, nein, ich muss jetzt wieder zurück ins Büro, weil es haben sich einige potenzielle Kunden gemeldet. Ich konnte das nie feiern. Ich habe das auch am Anfang überhaupt nicht genießen können, weil ich auf diesen glühenden Kohlen gesessen bin. Und dann hast du Angestellte, die Kinder haben und du weißt, das ist der Einzige, der gerade Geld verdient in der Familie, weil seine Frau zum Beispiel einen Job verloren hat. Und du weißt, das Ding war am Anfang ein Hobby, das du für Kinder machst und plötzlich, es muss funktionieren, um Gelder zu zahlen. Und das war echt eine Achterbahnfahrt. Also es war geil, es war wirklich geil im Nachhinein. Aber was ich damals wirklich Haare verloren habe.
Aber mittendrin ist es dann nicht ganz so angenehm vielleicht.
Nein,
auch.
Überhaupt nicht. Überhaupt
aber sag einmal, wie bist du dann mit diesen Ängsten umgegangen? Also du hast dann gewusst, okay, es gibt jetzt dieses Geld, wir machen das jetzt, weil ich meine, manche, also weiß ich nicht. Glaubst du, wer, wenn dieses Geld nicht da gewesen wäre, hättet ihr es dann trotzdem gemacht?
Ja, ja. Also wir hätten definitiv gegründet, weil wir allein Unternehmen hatten und Kunden hatten, die einfach gesagt haben, hey, wir wollen da mitmachen. Das heißt, ich habe das kalkuliert und habe gemerkt, na gut, wir haben eine gute Runrate, das geht sich aus. Das Ding war nur, was wirklich geholfen hat, war, dass plötzlich auch ein erfahrener Investor, gar nicht wegen am Geld, sondern aufgrund seiner Erfahrung gesagt hat, ja gut, dann ist das jetzt so, ich bin euer Partner, leg mal los. Das war so dieses, okay, es dürfte für andere Menschen das Normalste auf der Welt sein, sowas zu tun, deshalb vertraue ich jetzt dieser Gelassenheit. Das heißt, von daher war das Geld gar nicht so wichtig, wie eher dieses, okay, das dürfte ein normaler Prozess sein. Und dann muss man schon eines sagen, ich habe halt in meiner Jugend ein Buch mal in die Hände bekommen namens Silicon Valley von David Allen, wo ich wusste, das will ich auch eines Tages haben. Ich hätte nur nie gedacht, dass das mit Watchadoo ist, weil zu über Watchadoo habe ich immer gesagt, das darf nie ein Unternehmen werden, wo es um Geld geht, weil sonst ist die Idee tot, weil da geht es um Kinder. Und das war der größte Denkfehler meines Lebens, dass wenn du etwas Gutes tust, es jetzt nicht etwas sein darf, was finanziell Geld erwirtschaften muss. Das war der größte Denkfehler meines Lebens, bis ich verstanden habe, wenn du willst, dass es funktioniert und geil ist, solltest du die Tools eines Marktes nutzen, weil dann kannst du das Ding richtig geil groß machen, kannst machen, was du willst und bist eben nicht mehr angewiesen auf Förderstellen oder Leute, die das halt nett finden und musst nicht halt von Jahr zu Jahr laufen und um die Finanzierung kämpfen. Und es war am Anfang, wie soll ich sagen, es war eine Mischung zwischen urgeil, wir machen das. Die Emotion, die am meisten schon da war, war schon Freude und Wahnsinn und wie cool. Aber in den Augenblicken, wo ich dann alleine zu Hause war, kam echt so eine Panik und ich habe mir gedacht, egal, ich habe jetzt keine Kinder, ich habe keinen Hauskredit über eine halbe Million, ich kann Deutsch, ich kann ein bisschen Englisch. Ja. Irgendwas werde ich dann schon finden, wenn es schief geht.
Also so hast du dich durch diese Zeit gebracht.
Na, ich hatte ja auch niemanden, der in meinem Umfeld Unternehmer war oder Unternehmerin war. Ich hatte ja nicht diese Vorbilder, ich hatte mir diese Vorbilder schon selbst erschaffen. Ich habe Bücher gelesen vom lieben Richard Branson. Ich wollte immer mein eigenes Internet-Startup haben, das wusste ich. Ich dachte nur nicht, dass es diese Kindheitsidee wird. Ich dachte, dass es, keine Ahnung, irgendeine App wird im Bereich Finanzen vielleicht, dass mich jemand mal dazu holt und wir machen das gemeinsam. So habe ich gedacht. Und dann lag aber diese Idee jahrelang einfach vor mir und die habe ich aber damit nie assoziiert. Am Anfang. Danach war es dann, zack, okay, das Ding machen wir jetzt riesig.
Ja, ist dann schon cool, du hast ja gesagt, es gab drei Anläufe. In was für einer Zeitspanne war denn das, wo du es dreimal faktisch, du hast das dreimal probiert, beim vierten Mal haben dann die Räder ineinander gegriffen. Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich habe gegründet, 2011 haben wir die Website online gestellt, den Prototypen, der dann gut funktioniert hat, und gegründet haben wir 2012. Aber du kannst dir sicher sein, die letzten 5 bis 6 Jahre davor bin ich schon auf diversen Barcamps damals, das waren so Konferenzen für Nerds, kann man sagen, herumgelaufen und habe schon mit einer kleinen Kamera Leute interviewt und habe versucht, Videos zu schneiden. Ich habe versucht, Open-Source-Plattformen zu finden, die genau das schon können mit Matchings. Ich habe so viel herumprobiert und habe es dann das erste Mal, als ich Watchadoo gestartet habe, war das nur ein Blog in reiner Textform. Das heißt, Leute haben mir was erzählt auf Audio und ich habe es abgetippt, habe ich gemerkt, das ist total mühsam. Ja. Das zweite Mal war es dann eher gekürzt, also Standardfragen, und ich wollte, dass die Leute das selber beantworten. Hat dann schon cool funktioniert, aber es war irgendwie so, es hat mich nicht irgendwie inspiriert und auch der Matching-Algorithmus hat nicht funktioniert, und dann gab es auch Leute, die mir ständig gesagt haben, vergiss es, es ist mühsam. Das heißt, da habe ich die ersten 2 Mal ganz stark auf Menschen gehört, die mir das wirklich ausgeredet haben. Das heißt, ich weiß, wie das ist, wenn dir Menschen Dinge ausreden. Und du hörst auch. Also ich weiß, wie das ist. Das ist nicht nur so ein Instagram-Spruch, den ich oft poste. Ich kenne das Gefühl. Und beim dritten Mal war es ganz schlimm. Da habe ich bei einem Konzern gearbeitet namens Sun Microsystems, in einer Management-Position, und habe nebenbei begonnen, an dieser Idee zu arbeiten. Ja, und zwar diesmal dann schon wirklich mit Video und allem Pipapo. Aber das war halt Freizeitbeschäftigung. Und das Unternehmen, da hat jeder gewusst, es wird bald verkauft. Und alle haben auch gewusst, dass im Unternehmen global eine Kündigungswelle ansteht. Das wussten alle, das wurde auch announced. Und da hat man natürlich darauf geachtet, wen kann man quasi kündigen. Und ich habe damals eine E-Mail verschickt an Freunde und Bekannte, wo ich gesagt habe, hey, ich starte jetzt das Projekt, damals watcher2.net, ja, weil die .com war nicht frei. Und das ist ein Projekt für Kinder, um ihnen Zuversicht zu machen. Und wer Lust hat, ich habe eine Kamera und würde euch alle interviewen, immer an den Wochenenden. Und da, diese E-Mail kam auch in die Hände von der HR-Verantwortlichen für diese Firma, die in der Schweiz gesessen ist. Und die hat zu mir gesagt, Ali, du weißt schon, das darfst du nicht machen, weil du hast einen Vertrag bei uns als Technologieunternehmen, du darfst kein Konkurrenzprodukt erschaffen. Und ich habe gesagt, Leute, bei uns in der Firma verkaufen wir Hardware- und Softwarelösungen für große Banken. Ich baue eine Videoplattform, es kann auch YouTube-Videos sein. Und die hat sich auf das festgenagelt. Und ich habe später vom Betriebsrat erfahren, die haben halt Leute benötigt, die freiwillig das Unternehmen verlassen. Dann haben die auf mir herumgehackt, ziemlich. Ich habe mich dann ziemlich gewehrt und dann starb plötzlich auch mein Vater und ich hatte einen Burnout. Das heißt, ich bin zu Hause gelegen im Burnout, monatelang, mit Antidepressiva, Serotoninaufnahmehemmer, und diese HR-Chefin aus der Schweiz hat auf mir rumgehakt und hat ständig, die wollte, dass ich zugebe, dass ich gegen meinen Vertrag verstoßen habe, was aber nicht so war. Der Betriebsrat hat sich in der Schweiz eingeschaltet, in Österreich, hat sich auf meine Seite gestellt und die hat einfach weitergemacht. Und ich habe dann aus wirklich psychischen Problemen, auch weil mein Arzt im Spital gesagt hat, auf der Psychiatrie, der Herr Dr. Konstantinidis, hat gesagt, Herr Malocci, es ist es nicht wert, dass Sie jeden Abend weinen. Verlassen Sie das Unternehmen einfach. Mhm. Und dann haben wir einen Auflösungsvertrag unterschrieben, wo wir einvernehmlich das aufgelöst haben, dieses Arbeitsverhältnis bei der Firma, wo ich war. Und es war nur wegen Watcher Do. Die hat zu mir gesagt, ich muss die Website offline stellen. Ich habe gesagt, das mache ich sicher nicht. Und dann bin ich aus dem Unternehmen raus, habe es auch offline gestellt und habe damals zu meiner damaligen Ex-Freundin noch gesagt, ich greife das Ding nie wieder an. Ich greife Watcher2 nie wieder an. Das hat mich in die Hölle gerade gebracht. In die Hölle. Es gibt schon einen Grund, so warum ich das die ersten zwei Mal nicht gemacht habe, aussetzt. Ich greife es nie wieder an. Mhm. Dann habe ich aufgehört. Dann habe ich mich wieder gefasst gehabt nach einem Burnout, dann ging es mir gut. Dann habe ich in der Online-Branche begonnen zu arbeiten, bin Lehrer geworden. Und als ich dann eben wieder in einem Gymnasium gestanden bin und gemerkt habe, dass die Kinder überhaupt nichts haben zum Thema Berufsorientierung, habe ich halt denen mal erzählt, Leute, nächste Woche zeige ich euch mal was. Und dann habe ich in der Schulklasse hergezeigt, diese Idee zu Watcher2. Und alle waren halt so, oh geil, geil, hey Alter, das. Also ich habe wirklich schon mit denen geredet. Ja. Die waren wirklich so, hey, du musst das machen und bitte. Und dann war wieder das so, ich muss mein Ego zurücknehmen, weil ich es nicht für mich mache, sondern für diese Kids. Und dann habe ich aber gewusst, jetzt kaltschnäuzig, jetzt ziehe ich das Ding durch. Mhm. Ja, habe ganz genau gewusst, okay, ich brauche eine Rechtsform, gut, Verein, gemeinnützig. Wer will, kann gerne mitmachen, wer nur labert, fliegt sofort raus, auch als ehrenamtlicher Bude. Und dann habe ich es durchgezogen. Ja, Und dann hab mir aber dann auch Leute geholt, wo ich dann die Last auf mehrere Schultern verteilt habe.
Na, ich kann mich noch gut erinnern, das ist ja lustig, weil ich kenne das gut. Ich bin auch so ein bisschen eine ewig Suchende und zumindest damals erst recht. Also da war ich auch gerade irgendwie kurz vor dem Masterstudium Ende und meine Mama hat mir dann noch erzählt, Lisa, auf Ö1 habe ich gehört, da gibt es eine Plattform, schau dir die mal an. Also das weiß ich noch voll gut.
Das war crazy damals, das war echt crazy. Es war... Ich möchte es nicht missen. Also es war sicher die größte Persönlichkeitsentwicklung meines Lebens.
Das glaube ich.
Da anzufangen, aber auch da drinnen meine Grenzen zu kommen. Also das waren sicher so diese zwei Dinge in meinem Leben, die mir, glaube ich, jetzt extrem helfen. Weil ich bin auch investiert in Startups. Ich bin ja für viele Unternehmen wirklich Mentor. Ich habe ja teilweise Großkonzerne, wo ich Führungskräfte begleite und Trainingprogramme für die mache. Und da geht es um nichts anderes, als immer in Bereiche reinzusteigen, die du dir am Anfang nicht zutraust und dann relativ schnell zu lernen, deine Persönlichkeit und deine Erwartungshaltungen und deine Glaubenssätze wirklich zu hinterfragen und zu schauen, für das, was du vorhast, ist es noch das richtige Mindset? Mhm. Oder ist es jetzt gut, ein paar Glaubenssätze zu hinterfragen und vor allem dein Rollenbild zu hinterfragen? Mhm. Und das sind so Dinge, die kannst du eigentlich im Privaten, aber auch im Beruflichen heute überall ansetzen. Und das lernst du halt aus keinem Schulbuch. Das lernst du auch auf keinem klassischen Kurs, sondern du musst das immer von Menschen lernen, die es entweder selbst erlebt haben oder du musst halt selber durchgehen.
Ja, und das bringt mich eh schon gut zu meiner nächsten Frage. Und zwar, wenn du dir jetzt deinen unternehmerischen Weg anschaust, was würdest du denn sagen, war so vielleicht auch der Schritt mit der größten Auswirkung jetzt auf dich und deine Unternehmen? Würdest du sagen, es war genau diese erste Gründung oder gab es dann noch vielleicht andere Schritte dazwischen, wo du sagst, wow, okay, da hat sich viel verändert, da ist so der nächste Entwicklungsschritt, da bin ich aufs nächste Level oder 10 Levels weiter nach vorne gekommen?
Also der größte Level war mit Abstand, sich selber rauszunehmen. Also auch in meinem jetzigen Unternehmen, ich habe von Anfang an, als ich Future One gegründet habe, und wir sind mittlerweile 10 Leute, habe ich sofort Führungskräfte gesucht, von Anfang an. Da jeder zu mir sagt, was? Alter, und ihr seid 3 Leute und davon sind 2 Führungskräfte. Da habe ich gesagt, ja, weil ich kein Manager bin. Das heißt, ich brauche von Anfang an Leute, die Dinge managen. Ich habe von Anfang an CFO, CMO, COO und alle haben gesagt, was, jetzt schon? Sage ich, ja, weil wenn ich mich auf das konzentrieren soll, was ich gut kann, dann kann ich mich um einige Dinge einfach nicht kümmern und brauche aber dort Leute, die das verantwortungsvoll übernehmen. Und da will ich keine kleine Assistenz haben, die das nebenbei macht, sondern Leute, die komplett in diese Rolle aufblühen, das auch machen wollen, die mega Verantwortung von Tag an zu übernehmen und, wenn wir dann auch wachsen strukturell, sie in ihrem Bereich das Wachstum managen. Das war mit Abstand einer der größten Learnings, die ich in meinem Leben hatte. Also ich habe das Problem bei Watcha Do war, bin ich eh selber schuld, muss ich auch sagen, aber weil ich es ja noch nicht gecheckt habe, als wir 2011 begonnen haben, dann 2012 gegründet haben, gab es in Österreich keine 10 Startups, die irgendwie ein Businessmodell hatten. Also es gab lauter Ideen mit Ideen, aber keiner, der irgendwie verstanden hat, wie du etwas auf den Markt bringst. Und ich bin ja damals herumgereicht worden, so wie so eine warme Semmel. Ja. Ausländer, Flüchtling, Integrationsbotschafter, weiße Turnschuhe. Ich habe auch damit gespielt natürlich, weil wir kein Marketingbudget hatten. Aber du kommst dann in so ein Umfeld, wo halt alle sagen, geil, der ist erfolgreich. Und ich habe mir irgendwie gedacht, Leute, ihr wisst ja nicht mal, wie viel Geld auf der Bank liegt bei uns. Und redet von Erfolg, was redet ihr da? Und hatte ein mega schlechtes Gewissen, aber habe das Spiel mitgespielt für unsere Reichweite und Bekanntheitsgrad. Und da hast du noch gemerkt, meine Persönlichkeit war nicht so weit, um damit gut umzugehen. Und was eigentlich schlimmer war, ich habe Dinge, die mein Bauchgefühl schon bei der Gründung mir ganz stark gesagt hat. Also Thema Vertrauen, auf was achte ich, auf was nicht, wem vertraue ich. Da habe ich ja noch nicht auf das gehört. Ich habe mir gedacht, dass die Zeit schon alles in Ordnung bringt. Und als ich bei Watchling dann gemerkt habe, okay, das ist nicht mehr so der Ort, ja, das gab einen ziemlich mentalen Sprung in mir. Und auch danach bei meinen restlichen Firmengründungen war es das Thema, mich rauszunehmen aus allem, wo ich nicht meine Kernkompetenz habe und sofort zu delegieren oder abzugeben, also auch meine CEO-Posten abzugeben zum Beispiel. Das waren so Dinge, die haben mich wirklich frei gemacht. Also das war wirklich für mich etwas, wo ich gemerkt habe, das geht auch. Nur ich musste das natürlich damals verarbeiten. Also als ich damals den CEO-Posten abgegeben habe, das war genau die Sache, die ich mir gewünscht habe. Ich habe bei der Firmengründung, habe ich beim Notar gesagt damals, in 3 Jahren bin ich ersetzbar. Und es hat dann 3,5 Jahre gedauert, war nicht schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war nicht so, wie man es eigentlich klassisch macht, ja, Übergabe vorbereiten, sondern es war eher mit so diesen, du kommst an einen Punkt an, wo du merkst, du kannst so nicht mehr und du musst reagieren. Aber als ich das dann abgegeben hatte, hat meine damalige Freundin, heute Frau, wirklich gesagt, das ist doch das, was du immer wolltest. Du wolltest ja Unternehmer sein und nicht Manager. Mhm. Nur für mich war es mental so, ich konnte es noch nicht verarbeiten. Das heißt, als ich dem Team intern gesagt habe, dass ich den CEO-Posten abgebe, aber in der Geschäftsführung bleibe, war es so, dass ich am nächsten Tag in einen Zug gestiegen bin und in ein Kloster gefahren bin und 10 Tage Schweigemeditation gemacht habe. Also wirklich jeden Tag von 4.30 Uhr in der Früh bis 21 Uhr schweigen mit 25 anderen Leuten aus Europa. Und dann bin ich zurückgekommen und bin auf die Website gegangen von Emirates und habe gesagt, der erste Flug unter 1.000 Euro, der auftaucht, den buche ich für 3 Wochen. Und dann kam Hongkong. Und 3 Wochen Hongkong war scheiße, weil in Hongkong kannst du nichts machen nach 3 Tagen, kennst du alles. Ja. Und war dann 2 bis 3 Wochen plötzlich in Hongkong. Und habe mir gedacht, was mache ich hier? Und wollte ein Buch schreiben und habe alles gemacht, nur kein Buch schreiben. Und das war's. Loslösungsprozess, weil wenn du etwas übergibst an jemand anderen, musst du es auch aushalten, dass es sich anders entwickelt. Und das war mit Abstand das größte Learning meines Lebens. Mittlerweile kann ich das ziemlich easy. Ja, und weiß ganz genau, was sind die Dinge, wo ich dabei sein will und was sind die Dinge, wo es mich auch nicht braucht, wo ich einfach nicht gut bin. Und das habe ich damals wirklich auf die harte Tour gelernt. Und wenn du das in einem Unternehmen hast, das einfach dein Baby ist, das einfach sagen, dein Ding ist, ja, weil keiner von den anderen Co-Foundern hat überhaupt gewusst, wie man Watcha Do buchstabiert. Ich musste die anderen ja am Anfang ja überzeugen, dass das Ding ein Erfolg wird. Also war ja wirklich mühsam. Ja. Also wenn du anderen erklären musst, Leute, wir machen da jetzt weiter, wir ziehen das durch, ja, wir machen das. Und wenn du aber dann merkst, da ist die Reise in der Rolle vorbei und ich wollte mein Leben lang CEO sein von einem Startup, das hatte ich in den Büchern gelesen, dass das geil ist. Und dann merkst du plötzlich, no way. diese Rolle bist du nicht mehr. Das war scheiße. Das war wirklich scheiße, ja.
Und vor allem auch das Gefühl, vielleicht wer andere kann es besser.
Das gar nicht. Ja. Ich hatte nur das Gefühl, dass ich keine gute Nachfolge vorbereitet hatte damals, dachte ich. Mhm. Im Nachhinein weiß ich, dass ich es genau richtig gemacht habe. Mhm. Nur wenn du so mitten in diesem Strudel drinnen sitzt, suchst du manchmal so die Hilfe von außen. Du wartest auf den einen Messias oder den einen CEO, der auftaucht und dir sagt, so gehört es gemacht. Nur das gibt es halt nicht, weil jedes Unternehmen hat so sein eigenes Kochrezept, das du erst checken musst. Und ja, ich meine, sich einzugestehen, dass die Dinge auch ohne dich laufen, wusste ich kognitiv, intellektuell, aber emotional nicht.
Ja, ne, stelle ich mir als sehr schwierigen Schritt vor, aber auch spannend, wie du es dann gemacht hast und dass es auch einen klaren Cut braucht, wo man sagt, okay, man muss jetzt mal auf Abstand gehen. Und ja, würdest du dann sagen, dass das auch der schwierigste Schritt war, den du bis jetzt am unternehmerischen Weg gegangen bist, bis jetzt?
Also der mit Abstand schwierigste Schritt war wahrscheinlich, aber auch der mit größter Freude, also das liegt immer beides beieinander, war wahrscheinlich Future One zu gründen, weil ich immer dachte, dass Watcher Do das große Ding ist, das ich in meinem Leben gemacht habe, bis ich gemerkt habe, nein, das war eigentlich ein relativ kleiner Teil von dem, was ich vorhabe. Das war eigentlich nur so eine Art Testwiese, um zu sehen, was funktioniert und vor allem auch, was nicht mehr funktioniert, wenn du kein Augenmerk drauf legst. Das heißt, Watcher Do ist so, dass der Ort, wo ich in einem Vorhof Dinge beobachten kann. Und dann habe ich irgendwann, und bei Watcher Do war es ja auch so, der Name Watcher Do war ewig da, diese Idee war ewig da, aber ich habe es aufgeschoben, hatte Schiss davor. Und bei Future One war es genauso. Vor ein paar Jahren war ich in Porto Roche und jemand fragt mich, welche Projekte hast du als nächstes vor? Und ich stehe plötzlich auf einer Bühne vor 700 Leuten und sage, ich werde einen Ort gründen, in der du all die Dinge lernst, die dir die Schule und das echte Leben nie beigebracht haben. Und ich nenne es Future One. Und alle so, wow, geil. Und ich denke mir, woher kommt der fucking Name? Und habe meine Anwältin angerufen und gesagt, bitte kannst du mir sofort die Markenrechte sichern für Future One. Und sie sagt zu mir, ja, und was ist das? Sag ich, ich weiß es noch nicht, aber bitte schau, ob die Markenrechte noch gehen. Ja, dann haben wir das Ganze gesichert, ja, mit 1000 Unterklassen, was das Ding sein könnte. Dann habe ich es immer noch nicht gegründet und es war in meinem Kopf nur da und dann habe ich gemerkt, ich habe diese mega Panik gehabt, dass wieder das passiert wie bei Watcher Do, dass ich irgendwann merke, ich bin nicht mehr der Richtige dafür. Und das hat mich dann nochmal dazu gebracht, Coachings, Mentorings, ich habe mich mit meinen Mentoren nochmal zusammengetan, ich habe alles hinterfragt aus meinem Leben und dann die Entscheidung zu treffen, okay, mein Beratungsunternehmen und das mit den Keynotes funktioniert grandios, aber ich steige nochmal quasi in einen Ring. Aber diesmal nicht, um zu kämpfen, sondern um Spaß zu haben. Das war eine pistonarisch. Also das waren noch einmal 6 Monate, wo ich wirklich an mir arbeiten musste. Und das war sicher mit Abstand der größte Sprung in meinem Leben, noch einmal zu sagen, so, jetzt mache ich es noch einmal. Ja, go for it. Ja. Mhm. Und da kommt jetzt alles rein, was ich in den letzten 20 Jahren meines Lebens gelernt habe.
Gab es eigentlich auch so einen Schritt in die, also ich finde immer, also weil wir ja sehr, dieses Narrativ vom Unternehmertum ist meistens sehr, sehr positiv, dieses ich habe eben angefangen und dann war ich super erfolgreich, aber gab es auch so einen Schritt unter Anführungszeichen in die falsche Richtung, gab es was, was du aus dem gelernt hast, so persönlich oder für dein Business, den du irgendwie gerne teilen möchtest?
Also du kannst es nicht nebenbei machen. Also da kommt jetzt natürlich darauf an, welche Sachen du machen willst, aber auch wenn du einen Blog machen willst, wo du sagst, das soll mein Nebeneinkommen werden oder ich verkaufe Amazon Affiliate Produkte, whatever, das geht halt nicht mit 10 Stunden die Woche. Geht halt nicht. Entweder du hast einen super Mentor oder jemanden an deiner Hand, der dir das Ganze schon vorzeigt und du musst das nur mehr ausfüllen, aber Unternehmertum ist etwas, zumindest ist es meine Erfahrung, es ist halt, du musst halt komplett reinsteigen. Das heißt, es muss dir bewusst sein, wenn es erfolgreich werden soll, kannst du nicht die ganze Zeit sagen, ja, jetzt bin ich mal ein bisschen unternehmerisch. Sicher, wenn du jetzt vielleicht sagst, ich bin irgendwo angestellt als Videoproduzent und ich mache nebenbei noch 10 Stunden selbstständig ein paar Videoprojekte, ja, wenn es genau dasselbe ist. Aber wenn du wirklich ein Unternehmen aufbauen willst, eine Organisation aufbauen willst, dann hast du dich dem ganz zu geben. Und da musst du ehrlich mit dir selbst sein. Weil das heißt, du zahlst den Preis für eine Entscheidung. Und gerade beim Thema Unternehmertum ist es wirklich so, du kannst keinen Rückzieher machen. Also wenn du jemanden kennenlernst und du bist in einer Beziehung und du merkst nach einem Monat, hey, das läuft nicht, dann kann einer von beiden immer noch Schluss machen. Ja, es tut weh, viele Tränen, ja, du musst da den Bilderrahmen wieder mitnehmen und dort den Kochlöffel, ja, es ist scheiße. Wenn du ein Unternehmen aber aufbaust und du hast da irgendwie ein paar Angestellte, dann kannst du nicht von heute auf morgen sagen, so, hab keinen Bock jetzt. Ja, ich meine, kannst du schon sagen, aber kündig mal alle, hau mal alle raus, sag mal den Kunden, so, wird nicht mehr geliefert. Ja, eine GmbH dann abzuwickeln, wie mir erzählen, das ist eine Katastrophe bürokratisch. Das heißt, es ist ein Commitment und das muss dir wirklich bewusst sein. Das heißt, du bezahlst einen Preis und du bist halt immer dafür verantwortlich. Immer. Solange du in dieser Rolle bist, ja, als der Geschäftsführer. Und das ist schon etwas, das mal zu realisieren, das hat ein bisschen gedauert, ja.
Wie bist du dann mit diesem, also du hast das eh schon ein bisschen erzählt, aber so mit diesem Risiko auch umgegangen, mit diesem Commitment? Also wie geht man um, wenn dann plötzlich alle Ängste kommen, man ist sich dem Risiko bewusst, dass man eingeht, man weiß, man muss es machen, weil einfach schon vielleicht von außen Feedback kommt, hey, das ist eine coole Idee. Aber wie bist du mit dem umgegangen, vielleicht bei Watcher Do, aber auch jetzt bei Future One, wie macht man das? Also wie schafft man diesen Schritt?
Ja. Also es ist wichtig, sich auf das zu konzentrieren, auf Dinge, die einem Kraft geben. Das heißt, bei mir ist es zum Beispiel, dass ich mich ständig unter der Woche immer wieder auch Dinge finde, wo ich neue Produktentwicklungen mache. Ich bringe ständig neue Ideen rein. Ich tue Dinge, die mich auch wirklich, wirklich stimulieren. Ja? Und zwar in einer sehr positiven Art und Weise, die mir wirklich Freude bereiten. Und was man auch sagen muss, ist, ich liebe halt meinen Job. Also ich liebe meinen Job wirklich. Also ich habe mir wirklich ein Umfeld und ein Jobgefüge erschaffen, wo ich sage, scheiße, würde ich jemand anderen damit sehen, wie ich mir denke, ich will quasi für den arbeiten. Mhm. Und es ist so wichtig, du musst dir Energiespender aufbauen in deinem Leben. Du musst dir Dinge aufbauen in deinem Alltag, wo du sagst, wenn das auch nur am Freitag passiert, eine Stunde, auf das freue ich mich. Wenn du das irgendwann nicht mehr hast, dann kann es sein, dass du von der Last der Arbeit und der Verantwortung zerdrückt wirst. Und wichtig ist auch, dass du lernst, dass du das halt nicht als Einzelkämpfer oder Einzelkämpferin lösen musst, weil das ist so das Bild, das wir sehr oft von Unternehmern und Unternehmerinnen haben. Mit der einen Idee haben sie es geschafft zum Erfolg. Das ist Schwachsinn, das ist Bullshit, das stimmt einfach nicht. Und wir wissen ja eh alle kognitiv, dass es nicht stimmt. Und wir haben leider viel zu viele Heldinnen und Heldengeschichten in unseren Köpfen. Und wichtig ist, wenn du diese Last hast, dass du dich austauscht mit anderen. Aber, und das ist jetzt das Wichtige, tausch dich nur mit Menschen aus, die dort sind, wo du hin möchtest. Das heißt, wenn du ständig mit Leuten zusammensitzt, die alle dasselbe Problem haben, ist es cool, um voneinander zu lernen. Aber wenn du irgendwann merkst, seit 6 Monaten sitzen wir nur da und erzählen uns, wie arm wir sind, wo unsere Probleme sind, das macht vielleicht keinen Sinn mehr. Dann macht es vielleicht Sinn, ein bisschen Zeit, Geld, was auch immer zu investieren und sich vielleicht mit jemandem zusammenzusetzen, der da schon durchgegangen ist. Mhm. Das heißt, für jedes Problem, das du hast als Selbstständiger, als Selbstständige, als Unternehmerin oder Unternehmer, gibt es meistens jemanden, der das schon in irgendeiner Art und Weise kennt. Das heißt, es ist wichtig, dass du dir so ein Netzwerk aufbaust von Leuten, die das kennen, die das verstehen und die dir nicht nur emotional einen Polster bieten können, sondern auch wirklich Dinge mitgeben können, wie du eine Entscheidung anders triffst. Und das andere ist, du musst wirklich für dich schauen, dass du halt Dinge in deinem Leben hast, die dir Freude bereiten, die dir Kraft geben. Ja, es können banale Dinge sein. Bei mir ist es in der Früh zum Beispiel, ich habe eine Morgenroutine, die ist so simpel. Ich mache mir so einen blöden grünen Saft. Danach, ich mache mal ein Glas Apfelessig mit Cranberry-Saft und Zitronen. Das ist das Zweite, was ich trinke. Das ist ein Bulletproof-Coffee. Ja, ist jetzt auch keine Rocket Science. Aber wenn ich in der Früh schaffe, diese 3 Dinge in einer Reihenfolge hintereinander einzunehmen, habe ich dann für mich den Tag schon gewonnen. Ja? So, weil zumindest okay, eine Sache geschafft. Funktioniert hat. Genau. Und dann ist es meistens so, dann bin ich echt gut drauf. Aber wenn ich diese 3 Dinge in der Früh nicht schaffe, und das dauert 15 Minuten, dann bin ich schon so, scheiße, so, fuck. Das heißt, schau drauf, dass du Dinge hast, die dir wirklich Freude bereiten. Mhm. Such dir Leute, die zumindest schon einen Schritt weiter sind. Das müssen nicht die mega erfolgreichen Leute sein. Es reicht schon, wenn sie 1% weiter sind als du. Dann wissen sie schon um 1% mehr als du. Such dir die wirklich. Und was du halt schon lernen musst, ist, du brauchst einen Real Talk. Das heißt, du musst ehrlich sein zu dir. Hör auf, Dinge schön zu reden. Das heißt, wenn du merkst, 2-3 Mal hintereinander in deinem Unternehmen funktioniert irgendwas nicht, du redest mit dem Co-Founder, sagst ihm das Problem und er hat keine Einsicht, sondern sagt immer nur, na, komm schon, wir kriegen das schon hin, na, passt schon. Wenn du das einfach öfter hörst, aber es gibt keine Konsequenz oder Dinge verändern sich nicht, dann musst du vielleicht die Person sein, die irgendwann sagt, stopp, es ist gut, dass wir die Dinge gemeinsam schaffen, aber hier gibt es keinen Progress. Da reden wir uns nur was ein. Da musst du dann vielleicht auch mal die Person sein, die sich bewusst ist, ich muss nicht geliebt werden, solange das Gesamtkonstrukt sich weiterentwickelt. Das heißt, das habe ich gelernt. Das war der größte Punkt meiner Persönlichkeitsentwicklung. Erstens, dein Bauchgefühl hat immer recht, wenn es längere Zeit etwas sagt. Und das Zweite ist, wenn du lernst, dass es dir egal ist, was andere über dich denken, dann bist du frei. Kann auch als Angestellter sein, du kannst auch 3 Kinder haben, aber wenn du merkst, wenn dir egal ist, was andere von dir halten, solange du damit gut kannst, dann bist du frei. Das habe ich gelernt.
Ja, das glaube ich, ist auch das Schwierigste, auch eben gerade, wenn man dann Mitarbeiter hat, Co-Founder und so weiter und so fort, dass man da wirklich mit der eigenen Meinung auch, ja, vielleicht manchmal unpopuläre Entscheidungen treffen muss, genau, als CEO vor allem.
Es muss nur transparent sein, es muss nachvollziehbar sein, du musst dazu stehen. Und es macht natürlich schon Sinn, wie du zu dieser Entscheidung kommst. Das heißt, wenn du ein Umfeld hast, wo Leute einbindest, sie um ihre Meinung bittest, aber dann du die Entscheidung triffst und auch dazu stehst, dann ist es gut. Also wenn du es transparent machst, wenn du es ganz klar machst und wenn die Leute nicht plötzlich enttäuscht sind, sondern einfach wissen, okay, der handelt nach diesen Prinzipien, dann kannst du die schlimmsten Entscheidungen durchbringen. Das Problem ist nur, dass oft Menschen enttäuscht sind von Führungskräften, weil Führungskräfte versuchen, Kumpels zu sein. Dann baut man eine Täuschung auf und dann kommt eine harte Entscheidung und die sind plötzlich alle so, wie ist denn der jetzt drauf? Das ist ja komisch und vergessen die Rolle. Das heißt, du musst immer diese Balance schaffen. Du kannst ein kumpelhaftes Umfeld haben, haben wir hier auch. Aber die Leute wissen, es gibt ein paar Dinge, wenn das passiert, ist mit dem Ali wirklich nicht lustig. Ja, und zu dem stehe ich auch. Das heißt, ich versuche jetzt nicht plötzlich lieb zu sein, weil ich mir denke, oh Gott, ihr könnt mich jetzt alle nicht mögen. Sondern ich weiß, ich muss Gehälter zahlen, ich weiß, ich will geile Produkte bauen für unsere Kunden, für die User und das ist mein Fokus. Das ist mein Fokus und da nimmst du automatisch nämlich das Ego zurück, welches geliebt werden will.
Kann ich mir gut vorstellen, dass das ein großes Learning ist und vor allem im Business-Umfeld dann, also hilft einem ja im Privatleben dann auch, aber dort ist es sicher ein großer Punkt. Passt vielleicht auch meine nächste Frage gut dazu und zwar, wie definierst du für dich Erfolg?
Das wechselt ständig. Also lustigerweise, ich kenne so Typen, die auf Instagram halt irgendwie so posten, so ja, das Auto und keine Ahnung was alles. Ich habe mir auch ein Auto besorgt, als meine Mama gestorben ist, ein Auto, das ich mir nie gekauft hätte eigentlich, aber als sie verstorben ist, habe ich mir gedacht, scheiß der Hund drauf, ich weiß ja auch nicht, wie lange ich lebe, das wollte ich immer schon haben, das kaufe ich mir jetzt. Das war damals ein Tesla Model 3 und mein Auto davor, das ich 10 Jahre davor hatte, war ein VW Golf Rabbit für 2000 Euro von Willhaben. Ja? Und das Auto macht mir Spaß, es macht mir Freude, es ist eine geile Anlage, aber das ist definitiv kein Erfolg. Erfolg wechselt. Heute ist mein Erfolg wirklich, dass ich zum Beispiel heute um 14 Uhr mir eine Stunde Zeit nehme zum gut essen und um 15 Uhr hole ich meine Tochter vom Kindergarten ab und ich habe die Chance auf meinen Job, die ganzen Gehälter meiner Mitarbeiter gut zu zahlen und wir sind da ziemlich gut unterwegs. Das ist heute mein Erfolg. Vor ein paar Jahren bei Watcha Do war es definitiv mein Erfolg, dass ich den ganzen Leuten, die nie an Kinder geglaubt haben, die so drauf waren wie ich, zeigen konnte, dass es immer gut ist, an Kinder zu glauben. Also quasi den Mittelfinger auszufahren und sagen, ihr ganzen wohlstandsverwahrlosten Menschen, die sagen, nicht jeder hat Potenzial, euch zeige ich es. Als ich dann wirklich geschafft habe, einige dazu zu überzeugen und plötzlich europäischer Jugendbotschafter war und plötzlich in einer Expertenrolle war, habe ich mir gedacht, wisst ihr, da habe ich mir damals gedacht, ich wünschte, meine Lehrer würden mich sehen, die zu meiner Mutter gesagt haben, der Ali kann kein gutes Deutsch. Der kann keine Texte schreiben, der sollte lieber einen Job am Fließband haben, weil der wird nur enttäuscht. Das war der größte Erfolg, es denen zeigen zu können. Und heute Erfolg ist, ich kann es dir echt nicht sagen, weil das ändert sich jeden Tag. Wenn mich aber heute jemand fragt, bist du erfolgreich? War es so, dass ich vor ein paar Jahren gesagt habe, nein. Heute sage ich ja, ich bin jeden Tag erfolgreich und zwar unfassbar erfolgreich, weil ich tue Dinge und danach erfolgt etwas. Dinge, auf die ich hingearbeitet habe und Dinge, die erfolgreich in einer großen Summe, kann man sagen, das ist dann erfolgreich. Also ich bin reich von Dingen, die erfolgen, weil ich was dafür getan habe. Und ja, also wenn ich auch merke, dass ich plötzlich jedes Jahr ziemlich viel Geld spenden kann an Organisationen, das sind Dinge, die sieht kein Mensch, das mache ich so nebenbei. Das macht mich glücklich. Wenn man denkt, Alter, wie geil ist das bitte? Ja, und es ist ganz unterschiedlich. Also Erfolg will ich auch jedem sagen, man muss aufpassen, wessen Erfolg man lebt. Es ist manchmal gut, eine Erfolgsdefinition einer anderen Person sich auszuborgen, damit man durch ein Tal, durch ein schweres Tal vielleicht durchkommt. Aber davon muss man sich relativ bald lösen. Also Erfolg ist wirklich eine, ich sage immer den Leuten ziemlich einfach, stell dir vor, du bist 110, du fallst tot um, die Leute stehen bei deinem Grabstein, über was sollen sie reden? Was sollen sie über dich sagen? Was sollen sie erzählen? Hast du sie zum Lachen gebracht? War es eine coole Zeit mit dir? Hast du was Grandioses erschaffen? Mein nächstes Projekt ist zum Beispiel, ich möchte in ein paar Jahren in Wien eine riesige Turnhalle hinbauen mit einer Betreuung für Kinder, die alle gerne schulschwänzen. Die sollen nicht auf der Straße abhängen in irgendwelchen Supermärkten oder Einkaufszentren, sondern die sollen Sport machen stattdessen. Und dort sind ein paar Social Worker, die diesen Kindern nebenbei helfen. Wenn die Kinder irgendwann sagen, ja, jetzt will ich mich doch ein bisschen um die Hausübungen kümmern, dann soll es dort coole Social Worker geben, die Kinder nicht verurteilen, sondern einfach da sind für sie. Und das will ich selber finanzieren aus meinen unternehmerischen Tätigkeiten oder aus meinem Netzwerk. Und wenn das hinkommt, denke ich mir, ah, cool, da war ich erfolgreich.
Also wenn eine Idee wirklich auch umgesetzt wird und wenn ein Schritt erfolgt, was zuerst mal bei dir im Kopf war und wo man
genau
es
dann wirklich vorne sieht.
Aber das würde mich noch interessieren, weil du hast gesagt, du hättest eher vor einiger Zeit noch mit Nein, du bist nicht erfolgreich geantwortet, jetzt dann doch mit Ja. Was hat dir geholfen, so diesen Switch zu machen? Weil das ist doch, finde ich, eine spannende Herangehensweise, die ich voll cool finde und super spannend. Aber wie kommt man dahin? Bist du da selber hingekommen? Hast du wen gehabt, der dir da diesen Input gegeben hat?
Ja. Nein, ich konnte mich irgendwann mal nicht mehr selber anlügen. Also das Ding ist, wir haben so eine Welt, wenn du mal in so einer Rolle drinnen bist, dann unterbewusst willst du die Leute nicht enttäuschen, die diese Rolle von dir mögen. Bei mir war es irgendwie so der Typ, der was für Kinder macht, für Jugendliche, war selber Schulabbrecher, war Flüchtling. Und wer meine Arbeit schon mal gesehen hat, auch im Knast oder bei Jugendlichen, auch bei Älteren oder in Coachings mit Führungskräften, merkt einfach, ich sehe immer in einem Menschen das Kind und arbeite immer an dem Kind. Deshalb ist es bei meinen Coachings und Mentorings auch so, ich bin der, wo Leute hinkommen, die sagen, ich bin jetzt 3 Jahre lang da gewesen bei dem Mentoring oder Coaching und Programm und ich sage, bei mir musst du nur einmal herkommen. Ich bin nicht billig, aber wenn du zu mir kommst, ist mein Anspruch einmal. Ja, wenn du 3-mal zu mir kommen musst, habe ich alles falsch gemacht und ich gebe dir deine Kohle wieder. Und das heißt, ich bin extrem vielfältig in meinem Job, aber ich habe irgendwie so diesen Touch gehabt, da alles immer political correct, ja, und er macht alles richtig. Und ja, ich glaube an die Frauenrechte und ich glaube verdammt nochmal, die Männer müssen sich den Arsch aufreißen, weil es ist kein Frauenproblem, es ist ein fucking Männerproblem, ja. Und die ganzen Männer checken es erst, wenn sie selber mal Kinder haben, die dann Mädchen sind. Dann merken sie so, oh, die Welt ist doch nicht so cool für meine Tochter. Und es gibt auch noch so ein paar Dinge, an die ich glaube, wie die Menschenrechte und so ein Zeug. Aber, und jetzt kommt's, ich habe aber irgendwann gemerkt, wenn ich dann zum Beispiel Hip-Hop gehört habe, Deutschrap, ja, und das ist so mein Guilty Pleasure. Ich liebe es, ja, und ich singe dann Lieder im Auto, die sind schrecklich, die verstoßen gegen alle Sachen im Bereich Menschenrechte, aber ich kann unterscheiden zwischen, das ist jetzt so wie wenn der Arnold Schwarzenegger Terminator spielt und er knallt 100 Leute ab, sagt ja auch keiner, oh Gott, der Schwarzenegger, den laden wir nie wieder ein zu einem Klimathema, sagt auch jeder, das ist ein Schauspieler. Und wenn so ein Rapper da so einen Scheiß von sich lässt, ist es genau dasselbe. Klar, wenn das Kinder hören, ist es Mist, weil die können das nicht unterscheiden. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass die Leute zu mir gesagt haben, ja, aber wie kannst du einen Tesla fahren und für das Thema Armut einstehen? Wie kannst du Deutschrap hören und ein Female Future Force Shirt anziehen? Ich habe mir gedacht, Leute, was soll denn die Scheiße? Es ist doch keine Welt mit entweder oder. Es geht doch auch sowohl als auch. Ihr redet jetzt da alle irgendwie alle von, wir sind eins, Verbundenheit, Solidarität, wir müssen aufeinander achten. Ihr seid jetzt die Ersten, die gegen mein Bein pinkeln, weil ich die falsche CD höre. Und es waren Leute dabei, die kennen meine Arbeit seit 10 Jahren, hey, die wissen, was ich alles mache. Und ich mache die Hälfte meiner Arbeit ehrenamtlich und pro bono. 50% meiner Arbeit, seit 10 Jahren mache ich pro bono. Und dann komme ich mit irgendeiner CD um die Ecke von Raf Camora und die flippen alle aus. Ja? So ein kleiner Mini-Shitstorm auf meinem Instagram. Ich denke mal, was ist los mit euch? Und dann habe ich an dem Tag beschlossen, mir reicht's. Ich bin, der ich bin. Ich kann deshalb so gut mit Kindern aus Arbeitermilieus. Ich kann gut mit den ganzen Itsch und den ganzen Türken und den ganzen Persern und den Schulabbrechern und mit den Leuten im Knast, weil ich aus einem Arbeiterbezirk komme. Ich bin halt aufgewachsen in einem Umfeld mit Schlägereien. Ich bin aufgewachsen in einem Umfeld, wo 2 von 3 von meinen Freunden irgendwelche Drogenprobleme hatten, dass die im Knast gelandet sind. Ich bin immer noch dieser Junge. Und ich habe auch gelernt, was Bildung bedeutet. Ich habe auch gelernt, was Solidarität bedeutet. Ich habe auch gelernt, was Menschenrechte bedeutet. Ich habe gelernt, dass ich Glück hatte, als Mann geboren worden zu sein und nicht als Frau in dieser heutigen Weltkonstellation, wo du als Frau ständig kämpfen musst. Das heißt, ich habe Bewusstsein entwickelt, aber ich kenne auch die Straße. Und ich bin gerne beides, weil nur so kann ich auch zwischen den Welten vermitteln. Und das habe ich damals, ich war einfach sauer auf die ganzen Leute, die mich immer verurteilt haben, weil sie den Gutmenschen alle wollten. Und ich habe mir gedacht, ich bin kein Arschloch, ich mache niemanden fertig und ich gebe sehr, sehr viel. Das ist die Grundlage meines Lebens. Und wenn jemand damit nicht kann und mich festnagelt an einem Rap-Song, den ich teile, hey Bruder, dann hast du andere Probleme. Und es war diese Wut auf mich selber, dass ich das so lange unterdrückt habe, diese Seite von mir, dass ich dann gecheckt habe, aus Ali, welches Leben willst du leben? Willst du in die Rolle anderer passen? Okay. Oder bist du auch der, der sich anlegt mit irgendwelchen Politikern zum Beispiel? Bist du auch der, der manchmal unpopuläre Dinge postet, wo alle sagen, das kannst du doch nicht sagen? Ich denke mal, doch, kann ich sagen. Ist so. Ist meine Lebenserfahrung. Ja. Und das hat mir geholfen. Und witzigerweise bin ich seitdem auch lustigerweise in allen anderen Bereichen erfolgreicher geworden, indem ich mehr zu mir selber stehe, aber halt immer mit dem Prinzip, niemals auf Kosten anderer Menschen und niemals mit Ellbogen, weil das kommt zurück. Also wenn einer gegen mich austeilen möchte, gerne, dann bekommt er mich mit. Und ich habe eines noch, vielleicht ganz zum Schluss noch, der letzte Satz, entschuldige, das, weil das Thema ist mir so wichtig. Wir haben das Gefühl, du musst in dieser Welt immer weich sein. Ja, und Härte ist was Schlimmes. Und ich habe gelernt, weich sein und sich öffnen ist die Basis dafür, dass wir uns endlich alle verbinden global. Aber ich bin innerlich ein Krieger. Ja, also wer sich in den letzten 10 Jahren mit mir angelegt hat, hat gemerkt, ich gebe nicht nach, so wie die anderen Startup-Typen. Ich schluck die Dinge nicht runter. Ich stelle mich lieber hin, wenn es bedeutet, dass ich bei anderen Dingen wohlstandsmäßig draufzahle. Ich habe nur gelernt, dass ich dieser Krieger bin, aber in der heutigen Welt das nicht mehr notwendig ist. Das heißt, jeder Mensch sollte auch verstehen, wir Menschen waren immer schon Wesen, die gegen irgendwelche Mammuts gekämpft haben. Wir haben große Krisen gemeistert. Wir haben in der Menschheitsgeschichte es geschafft, mit Pest und Cholera umzugehen. Wir Menschen sind innere Krieger, die, wenn es sein muss, können. Aber es ist sehr smart, nicht immer der Krieger zu sein bei jedem Blödsinn, sondern den irgendwo zu parken und zu sagen, hey, wir haben jetzt eine Welt, da ist es nicht mehr notwendig, dass du immer kämpfen musst. Es geht auch anders. Und das ist definitiv so eine Sache, die ich die letzten Jahre verstanden habe, auch als Unternehmer.
Na, das ist auch dieses sowohl als auch, oder? Also
genau so ist
mal, es. Das Weiche und das genau Harte so muss es auch manchmal sein.
Genau so also ist es. Und deshalb ist unsere Welt aktuell ein bisschen gefährlich für die Leute, die die ganze Klaviatur spielen. Heute reden wir darüber, dass moderne Männer nur mehr weich sind. Und ich sage, das ist ein Blödsinn, weil ich erlebe, dass ganz viele junge Männer heute ein Identitätsproblem haben und gar nicht mehr wissen, was ein Mann ist. Und niemand es ihnen zulässt, dass sie ihre raue Seite und sanfte Seite so definieren, wie sie es selbst wollen. Und wenn du Unternehmer bist in der heutigen Welt und du willst dein eigenes Ding machen, wusch als Mann oder als Frau, du musst lernen, deine Balance zu spielen, deine Klaviatur des Lebens zu spielen. Du darfst so sein, wie du sein willst, solange es dir hilft und es deine Definition vom Leben ist. Und ich merke halt heute, dass ganz viele Leute witzigerweise ganz stark versuchen, einem Bild zu entsprechen, auch als Unternehmer oder Unternehmerin. Die sehen sich Elon Musk an, die sehen sich Jeff Bezos an. Und dann sagen sie immer, oh, so muss es sein. Und wer wirklich Unternehmertum kennt, auch die Zahlen kennt, das ist halt nicht mal 1% der Leute. Ja, und ganz ehrlich, die haben ja beide auch einen kompletten Dachschaden mental. Ja, also das sind ja beide ziemlich asoziale Wesen, wenn man sich ihr Leben ein bisschen so ansieht. Und da müssen wir aufpassen bei den Rollenbildern, die wir haben von Menschen, die die Welt verändern.
Ja, deswegen hört euch den Sparks and Steps Podcast an. Da kommen ganz viele andere Unternehmer und Unternehmerinnen-Typen vor. Also ich finde eben, dafür soll er auch sein, um zu zeigen, eben die ganze Bandbreite, wer aller Unternehmen gründet. Vom bis. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig. Aber natürlich Elon Musk und Jeff Bezos kennt man halt, vor allem, weil sie halt einfach auch dementsprechende Presse und so bekommen. Aber das heißt, du hast faktisch in deine Klaviatur auch das Erfolgreichsein mit aufgenommen und das darf man auch nach außen zeigen und kommunizieren und dazu stehen.
Ja, weil Erfolg ist etwas, du bist immer erfolgreich, solange du nicht aufgibst. Also ich habe das vor 10 Jahren gesagt und ich sage das heute noch. Wenn du dir was vornimmst und du machst das, weil du es wirklich vor dir siehst und du versuchst, das umzusetzen, es gibt keinen Grund, warum es schiefgehen sollte. Es gibt keinen Grund, warum dein Vorhaben nicht funktionieren sollte. Ich meine das ganz ernst. Also das ist eine Sache, die musst du mal begreifen. Und du bist immer erfolgreich. Du bist nur dann nicht erfolgreich, wenn etwas, was du dir vorgenommen hast, du nichts dafür getan hast. Also wenn du auf der Couch sitzt und sagst, ich hätte gern so ein Haus, und du tust einfach nichts dafür, 3 Jahre lang, dann bist du natürlich nicht erfolgreich, weil dann war es nur ein Vorhaben, kein Ziel. Das heißt, wirklich zu lernen, ja, ich bin erfolgreich, weil verdammt nochmal, ich reiß mir den Arsch auf und von meinen Projekten, die ich starte, funktioniert definitiv nicht alles. Also es funktioniert sehr viel, ich habe mittlerweile eine ziemlich gute Trefferquote, aber vieles funktioniert nicht. Und ich habe automatisch in meinem Kopf eingebaut, ja, ich habe was daraus gelernt. Ich habe neue Leute kennengelernt. Aha, ich habe wieder mal gemerkt, das ist nicht mein Metier, geht schon das andere. Das heißt, ich bin immer erfolgreich in was ich tue, solange ich für das, was ich vorhabe, auch Aktionen setze. Ich glaube, das muss jeder Person bewusst sein. Erfolg ist nicht für mich, immer ins Ziel zu laufen. Weil das kannst du nicht immer so beeinflussen, wie du es unbedingt möchtest. Oder du läufst schon ins Ziel, nur es hat andere Formen. Aber solange du etwas tust und dranbleibst, wirst du in deinem Leben immer erfolgreich bleiben. Immer.
Dann hätte ich vielleicht noch eine Frage, die da ganz gut dazu passt. Und zwar, du hast ja gemeint, eben, du hast immer wieder viele Ideen. Aber ich habe so das Gefühl, es zieht dich ja doch immer irgendwas, so eine Art Nordstern oder so. Jetzt wollte ich fragen, ist dir der bewusst, verändert sich der auch mit jedem Ding, was du startest, oder gibt es da schon sowas wie Prinzipien oder eine Vision oder ein Nordstern? Das hat ja schon sehr viele Namen, manchmal nennen sie es auch Purpose, ist schon ein bisschen ausgelutscht. Aber irgend sowas, was dich zieht oder was du auch für dich oder für deine Unternehmen definiert hast?
Ja, die Leute, die mich ein bisschen beobachten auf Social Media, sagen immer, ich mache so viele verschiedene Sachen. Also ich hatte letztens eine Diskussion, der eine sagt zu mir, wie kannst du fürs Zukunftsinstitut arbeiten als Trendexperte für Arbeit und dort ein Buch schreiben für Führungskräfte und dann 3 Wochen vorher gehst du in einen Knast und arbeitest mit Häftlingen, die Erwachsene sind und circa 6 bis 8 Jahre noch vor sich haben. Wie geht das? Und das hängt alles zusammen. Das ist alles eine rote Linie. Und die rote Linie ist ziemlich einfach. Ich will wirklich, dass jeder Mensch, der geboren wird auf dieser Welt, die Chance hat, zu entdecken, wer bin ich eigentlich? Also wofür bin ich geboren? Und dann aber auch die Möglichkeit bekommt, das zu machen. So, das heißt, What You Do war ein Tool, ein kleines Puzzlestück auf dieser Reise zu sagen, ich bin ein junger Mensch, ich bin orientierungslos, meine Eltern können mir nicht helfen, die haben selber keinen Plan, die erzählen mir nur Sachen, die sie gelernt haben. Was gibt es denn da draußen? Tada, du hast eine Jobplattform auf Video, wo dir Menschen das beantworten, was es da draußen gibt, mit einem ziemlich coolen Matching, wo du herausfinden kannst, wer zu dir passt. So. Und was zum Thema Nordstern vielleicht zu sagen ist, wir haben bei Watcher über 7000 Menschen interviewt. Und ich habe mittlerweile nachgeschaut, ich habe in den letzten Jahren über 10.000 Leute gecoacht. Was alle Menschen, die zufrieden sind in ihrem Leben, gemeinsam haben, ist so verrückt, die sind zum großen Teil zu dem Erwachsenen geworden, den sie sich als Kind gewünscht haben. Das wissen sie nur nicht. Da kommen so doch Gespräche drauf. Und ich will der Erwachsene werden, den ich mir als Kind gewünscht habe. Und ich hatte so eine scheiß Kindheit, weil ich hatte keine gute Vaterrolle. Mein Vater war auf der Psychiatrie, auf der Baumgartner Höhe, schwer depressiv. Ich hatte kein Vorbild. Also ich hatte nicht den, der meinen Weg gegangen ist und irgendwas aus seinem Leben gemacht hat. Und ich will dieser Erwachsene werden, der Menschen wieder zu sich selber führt. Das ist es. Also wenn ich eines Tages sterbe, ich weiß ganz genau, ich möchte, dass die Leute bei meinem Grab stehen. Es soll eine Partystimmung sein, weil sie sich freuen, dass sie mich irgendwie gekannt haben und durch mich vielleicht ihr Leben bereichert wurde und dass bei meinem Grabstein, wenn die Leute zusammenkommen, sie froh sind, weil sie sich über mich kennengelernt haben bei dieser Feier. Das heißt, ich sehe auch, das ist irgendwie Sommer, da gibt es sogar einen Eisstandl, einer macht dort Eis, Leute sind in kurzen Hosen, dann meine ich ganz ernst, ja, die Sonne scheint. Natürlich ist auch Trauer da. Und ich möchte in meinem Leben einfach so viele Leben berührt haben. Ich weiß, dass ich will, dass sich Menschen bei mir melden nach Jahren und sagen, du warst der eine, der bedingungslos an mich geglaubt hat und deshalb mache ich das jetzt. Und ich kriege das ja jetzt mit. Ich habe Leute, die mir jetzt E-Mails schreiben, weil ich in meiner früher, vor über 10 Jahren, habe ich ehrenamtlich für die Jugendcaritas Workshops gemacht für benachteiligte Kinder. Und da hat mir eine Frau geschrieben, dass sie nicht mehr weiß, was ich ihr damals gesagt habe, aber sie hat danach beschlossen, Schule zu machen und hat auch IT studiert. Arbeitet in dem Bereich ein Mädchen, das bei der Jugendcaritas einer von den Kindern war, wo jeder gesagt hat, wir können froh sein, wenn die nicht auf der Straße landen. Und das ist mein Lebensprinzip. Nur jetzt mache ich das halt mit Unternehmen. Ich habe bei meiner Community, die ich gegründet habe, bei Future One, habe ich ab und zu Live-Coachings gemacht, wo Leute zugesehen haben, wie ich plötzlich jemanden die ganze Angst weggenommen habe vorm Scheitern und plötzlich andere mir geschrieben haben, dadurch, dass sie das beobachtet haben, machen sie jetzt auch ihr Ding. Ich will einfach, dass Leute endlich ihr Leben leben und es nicht bereuen. Und das ist so mein Nordstern. Und ich habe diesen Nordstern deshalb, weil ich einfach weiß, wie das ist, wenn du den größten Teil deines Lebens denkst, ich darf nicht Teil sein dieser Welt mit meinen Ideen. Und was aber dann passiert, wenn du es plötzlich bist und merkst, scheiße, warum hat mir das keiner beigebracht? Und das versuche ich halt zu lösen. Und zwar in der Businesswelt, aber auch in der privaten Welt und in der Jugendwelt. Ja, das sind so die drei Säulen, die Gesellschaft ausmachen.
Und hast du da jemanden gehabt, der dir das auch geholfen hat, das zu formulieren? Weil ich glaube eben, also kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, es ist ja manchmal nicht so einfach, man hat viele Ideen oder man hat schon so ein bisschen ein Gespür, ah, das könnte sein oder das. Aber was hat dich da am Weg oder auf deinem unternehmerischen Weg begleitet, wo du immer wieder das auch nachgeschärft hast? Weil du bist ja extrem klar, ich glaube, das können nicht viele, dass sie das in 2, 3 Sätzen formulieren können, was so ihr Nordstern ist. Hast du da vielleicht einen Tipp, was dir geholfen hat? Bist du mit dir selbst faktisch immer wieder ins kleine Schweigekloster gegangen oder hast du einen Coach gehabt oder hast du dich einfach im Austausch mit deiner Familie vielleicht, hast du da noch einen Tipp?
Du sprichst ja du als Brand-Expertin, es ist total schön, dass du zu mir sagst, dass ich so eine Klarheit habe. Aber wer mich kennt in meinem Umfeld, ich renne wahrscheinlich alle 3 Wochen zu meiner Frau und sage, wer bin ich und was kann ich überhaupt? Ich meine, ich ganz ernst, also ich bin so, du stehst da und weißt selber gar nicht, wer du bist. Also ich kann bei keiner Party irgendeinem Menschen erklären, was ich beruflich mache. Die googeln mich dann irgendwie und sagen, oh, wow, das machst du. Und wenn ich weiß, wer die Person ist, kann ich ihr das halt erklären aus Business-Sicht oder halt aus einer anderen Sicht. Und was mir geholfen hat, war, und das ist jetzt ganz wichtig, glaube ich, und das ist auch für Gründer und Gründerinnen wichtig, ihr müsst lernen, zu eurer Wut zu stehen, zu euren Emotionen. Ihr müsst lernen, euch mit euren Emotionen zu verbinden. Gerade mit denen, die euch ärgern. Weil sehr oft gründest du etwas, weil dich etwas ärgert, weil es noch nicht gibt und du sagst, verdammt, dann mache ich den Scheiß selbst. Und immer wenn ich sagen wollte, was mein Nordstern ist, habe ich es immer nur so nebenbei ein bisschen schwammig formuliert. Und die Klarheit kam, indem ich mich konfrontiert habe mit diesem Ärger. Als ich realisiert habe, hey, verdammt nochmal, ich hatte in meiner Kindheit niemanden, zu dem ich aufschauen konnte, deshalb bin ich die Person geworden. Oder wenn ich plötzlich irgendwo stehe und sage, kein Mensch hat das Recht, jemand anderem zu sagen, wer du zu sein hast. Das ist plötzlich eine Wut, die durch mich spricht. Anders sagen, ich bin so klar. Nur Wut oder Ärger ist wunderschön, wenn du sie kanalisierst, weil sie dir bewusst machen, wo deine Grenzen sind, was du nicht mehr akzeptierst. Und indem du für dich weißt, was du nicht akzeptierst, bleibt nur mehr wenig übrig, wer du bist. Das heißt, je mehr ich mich mit meinen Emotionen connecte, umso klarer kann ich reden. Und das wünsche ich allen. Ich sage, wenn ihr klare Kommunikation haben wollt, wer ihr seid, steht auf, stampft mal mit dem Fuß auf den Boden mit dieser Haltung, genug ist genug, weil ich bin die und die Person und deshalb mache ich es. Das kann man auch üben. Man kann zu Hause alleine stehen, sich da hineinspüren. Also würde man von Menschen stehen, die sagen, ja, jetzt komm jetzt, ja, ich glaube dir das nicht, was du machst. Wie würdest du reagieren? Wie würdest du für dich selber deine Stimme quasi erklingen lassen? Und das kann man üben. Und bei mir kam es dadurch, dass ich in den letzten Jahren einfach gelernt habe, mich mit deinen Emotionen zu verbinden. Und wenn du das machst, dann hast du unfassbare Klarheit, weil du dir selber nicht mehr ausweichst. Ja, und ich habe schon immer wieder Leute gefragt, wie würdest du mich jemand anderem beschreiben? Und andere Leute sagen, ja, also für mich ist das ja klar, Ali. Und dann beschreiben sie es aber nur aus ihrer Brille, aus Business-Sicht, aus Bildungssicht. Und ich weiß mittlerweile für mich, für wen ich eintrete, für welches imaginäre Ali-Bild. Und das ergibt eine Klarheit, ja. Aber ich kann auch sagen, das ist ein Prozess, also das dauert. Also ihr müsst euch mit Leuten austauschen, ihr müsst euch anhören, wie andere über euch reden, was fühlt sich gut an. Wann ihr das halt wirklich für euch wisst, ist, ihr werdet in eurem Job Augenblicke haben, wo ihr überglücklich seid, wo ihr sagt, genau deshalb mache ich es. Und in diesem Augenblick holt euer Handy raus, startet diese Sprachmemo-App und redet rein mit den Worten, ich bin oder wir als Unternehmen sind. Und das, was in diesem Augenblick des Glücks, wo ihr sagst, geil, deshalb machen wir es, da rauskommt, in diese Sprach-App, das hörst du dir dann ein paar Tage später an und schreibst das nieder. Und du wirst dich wundern, was da für eine Klarheit da ist.
Sehr gut, also Aufforderungen, alle, probiert das definitiv aus. Ich nehme das auch für mich selber mit. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei der wirklich vorletzten Frage. Und zwar, das war jetzt schon ein super Hands-on-Tipp. Hast du noch ein oder zwei Hands-on-Tipps für Unternehmer und Unternehmerinnen, die du ihnen mitgeben kannst, jetzt aus deinem doch, sagen wir mal, fast 10-jährigen unternehmerischen Weg?
Stell dir die Frage, ob du EPU sein willst, also Einzelpersonen, Unternehmen sein willst oder wirklich Unternehmer oder Unternehmerin. Also willst du selbstständig sein oder unternehmerisch tätig? Weil das ist nicht dasselbe. Absolut nicht. Also wenn du selbstständig bist, dann bist du de facto selber das Produkt. Du bist nicht ausfallsicher, wenn dir was passiert. Du musst de facto alles selber haben und alles dreht sich nur um dich. Beschließt du aber unternehmerisch tätig zu sein, dann muss deine Haltung eine ganz andere sein. Nämlich du baust dein Unternehmen auf, schon für die Nachfolge. Das ist wichtig. Für wen baust du es auf? Dir muss bewusst sein, dass du die Entwicklungen machst für Kunden. Ja, nicht für dich, für die Kunden. Das andere ist, du musst deine Organisation so aufbauen, dass theoretisch ein Nachfolger, ein Käufer, jemand, der dir nachfolgt, der das übernimmt, etwas in die Hand bekommt, mit dem man gut weiterarbeiten kann. Es geht nicht darum, dass du an einen Exit denkst, überhaupt nicht. Aber es geht darum, dass du, wenn du sagst, ich werde unternehmerisch tätig, dann baust du ein Konstrukt. Am Anfang bist du drinnen, aber danach draußen. Ich natürlich bei Future One bin auch die Galionsfigur. Ich bin Teil aller Produkte und solche Themen. Nur wir entwickeln auch Dinge, die irgendwann ohne mich auch funktionieren können. Bei What You Do ist es immer noch mein Unternehmen. Ich habe immer noch meine Anteile und alles und sitze im Board. Aber ich muss mich nicht nur um das Operative kümmern. Das war dieses Mindset, Unternehmer zu werden. Ja, und das ist eine Sache, die ich allen Personen mitgebe, weil die meisten wissen gar nicht, was sie sind. Sie wissen auch nicht, bin ich eher ein Leader, bin ich ein Manager, bin ich eher der Gründer, der Dinge aufbaut, bin ich jemand, der Dinge verwaltet, will ich eigentlich selbstständig werden, will ich eigentlich ein Unternehmen haben. Das heißt, was ich jedem mitgebe, ist, klärt für euch ganz genau, wer ihr seid, der Ist-Stand, und wer ihr sein wollt. Weil dann ist eure Entwicklung in diesem Bereich eine ganz andere. Und die meisten, die ich kenne, wissen das gar nicht. Also die haben diese Entscheidung gar nicht getroffen, Unternehmer oder unternehmerisch wirklich zu arbeiten.
Ja, ja. Ich glaube, das unternehmerische Feuer brennt ja in beiden, sowohl am EPU als auch bei den Unternehmen. Aber es ist einfach ein anderer Ansatz, wie denkt man es weiter? Also wie sehr treibt man es voran? Wie sehr ist man selbst faktisch mit sich selber unternehmerisch tätig? Oder eben, wie du auch richtig, wie sehr ist das mehr ein Konstrukt, ein großes, das ich aufbaue? Und wie sehr geht es da dann weiter? Und hast du noch einen Tipp? Alle guten Dinge sind drei.
Also was mir immer mehr aufgefallen ist, ist, ich habe die letzten 3 Jahre auch einige Spitzensportler begleitet, die angestanden sind. Also Spitzensportler, die man gleich, glaube ich, aus den Medien auch relativ gut kennt. Und ich habe auch ein paar Spitzenmusiker begleitet, die ihre Comebacks vorbereitet haben, auch im Bereich sich quasi zu transformieren mental. Und was ich gemerkt habe, ist, als Unternehmer, egal ob du jetzt selbstständig bist, EPU bist oder wirklich unternehmerisch ein Unternehmen aufbaust, ob du willst oder nicht, und das ist jetzt nicht nur ein Spruch, du bist wie ein Spitzensportler oder eine Spitzensportlerin, weil wie ein Spitzensportler oder ein Musiker, oder der plötzlich auf einer Bühne stehen muss vor 15.000 Leuten, oder wie ein Spitzensportler, der plötzlich Champions League hat, du kannst halt nicht sagen, heute fühle ich mich nicht so. Das geht einfach nicht. Also wenn du ein Team hast oder wenn du liefern musst beim Kunden, kannst du nicht sagen, hey, heute irgendwie so kein Bock. Als Angestellter kannst du sagen, ich gehe in Krankenstand. Das kannst du schon sagen. Und natürlich, wenn du als EPU krank bist und so, musst du auch auf dich achten, aber du musst liefern. Also wenn du etwas hast und du hast etwas vereinbart, das ist ein Produkt, du musst liefern. Und bei Spitzensportlern weiß man, die trainieren ziemlich viel, auch Musiker und so. Aber Musiker vielleicht weniger, weil die das nicht im Griff haben. Aber Spitzensportler, die wissen, das Wichtigste ist nicht das Training, sondern die Regeneration. Und was ich halt wirklich gelernt habe, ist, wer mich kennt, jetzt mittlerweile weiß, das war ein großer Sprung für mich, ich gebe wahrscheinlich das meiste Geld für Essen aus, weil ich unter Tag schaue, dass ich nur essen gehe, wo die Hälfte vom Teller grün ist, und zwar richtig geil, bio, ein Viertel ist Fett, ein Viertel ist Eiweiß, aber es muss geile Qualität sein. Da einmal am Tag esse ich richtig gut und gebe richtig Geld dafür aus. Der alte Ali, hey, der hat sich ständig Wurstsemmeln geholt nur vom Bild und hat gesagt, ja, Wurst, Essen darf nicht zu viel kosten. Schlaf. Ich weiß, damit ich als Unternehmer gut funktioniere, muss ich mindestens 7 Stunden schlafen. Das ist kein nice to have, das ist ein must. Das heißt, ich muss wie ein Sportler auf meinen Körper achten. ganz klar. Ich muss auf meine Worte achten. Ich muss achten, was lasse ich rein. Ich schaue mir seit 4, 5 Jahren keine Nachrichten mehr an. Außer es sind wichtige Dinge. Bei mir rennt kein Fernseher nebenbei, weil ich weiß, was es mit dem Gehirn tut. Das heißt, der wichtigste Tipp ist, wenn du unternehmerisch wirklich erfolgreich sein willst, beginnt es mit der Arbeit an dir. Nicht, dass du coole Kopfhörer auf hast oder deinen Hemdkragen aufgeschlagen hast und coole weiße Sneakers, das nicht. Aber du musst wie ein Spitzensportler einen Körper haben und mental so stark fit sein, dass du liefern kannst. Ja, dass du liefern kannst und einfach bei dir bist. Ja, weil wenn das beginnt zu brechen, das Körperliche, das Mentale, dann beginnt leider der Mensch das falsch auszugleichen, indem er dann noch mehr gibt, indem er noch weniger schläft, indem er noch mehr beim Schlaf cuttet. Und solche Phasen hat man, gerade wenn man am Anfang beginnt, das ist normal. Aber die Grundkonstant muss sein, dir muss es besser gehen als allen anderen Menschen um dich herum, weil sonst kannst du auf die gar nicht aufpassen. Und das ist ein Tipp, den gilt es wirklich zu beherzigen. Und das sind halt simple Dinge. Genug Schlaf, eine Stunde vorm Schlafen gehen, schaust du dir einfach keine scheiß Nachricht mehr an, ziemlich easy. Du pennst, du stehst in der Früh auf und du kannst sogar um 5 in der Früh aufstehen. Dann geh halt um 10 ins Bett, sind immer noch 7 Stunden. Ja. Plane den Tag schon am Vortag, damit du das aus deinem Kopf mal draußen hast und in Ruhe schläfst. Schau, dass du einfach einmal am Tag einfach was Gutes isst, was dich nährt, was dich wärmt, was wirklich wie gute Medizin ist für den Körper. Und das war der Game Changer in meinem Leben. Also das war der Game Changer, war mich kümmern um meinen Körper und um meinen Geist. Das war der Game Changer. Also das hat alles verändert. Also wenn ich gut ausgeschlafen bin, kann die Hütte brennen und ich kann es lösen. Wenn ich aber zu wenig geschlafen habe und eine Kleinigkeit geht schief, schmeißt es mich aus der Bahn. Und das gilt für alle anderen Unternehmer und Unternehmerinnen, die ich kenne. Mhm.
Das heißt, die Basis ist man selber, wenn man als Unternehmerin, immer. Unternehmer tätig ist. Ja. Das heißt, gut auf sich aufzupassen, ist das, was du als
und in sich investieren. Noch mitgibst. Wirklich in sich investieren. Also wenn du 300 Euro zur Hand hast und du weißt nicht, solltest du investieren und in der Firma was Neues kaufen, investierst zuerst in dich selbst. In deinen Körper, in das Mentale, wie auch immer. Also du musst schauen, dass es dir gut geht. Ja. Das ist das Um und Auf.
Das war ein großartiges Schlusswort, lieber Ali. Vielen, vielen Dank für die Insights und die vielen Tipps, auch die Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank. Und ja, super schöne letzte Folge für 2021. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir vielmals.
Seid ihr neugierig geworden auf eines von Alis Unternehmen? Future One findet ihr unter futureone-community.com, WatcherDo auf watcherdo.com und auf ali.do findet ihr alles, was ihr über Alis Keynote-Aktivitäten wissen wollt. Das war jetzt auch die letzte Folge für die erste Staffel von Sparks and Steps. Mir hat es mega viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn ihr nächstes Jahr wieder dabei seid und euch viel Inspiration und Insights mitnehmen könnt. Drückt wirklich aktiv den Pauseknopf über die Feiertage und wir hören uns dann im neuen Jahr mit einer Extraportion an neuer Energie. Bis dahin alles Gute, impfen gehen und gesund bleiben.